Ja, ihr habt ja das letzte Mal in den Abkündigungen gesagt, was wir auch heute schon gehört haben, dass ihr in die Fasten, in die Gebetswoche geht, Allianz Gebetswoche geht. Und da habe ich spontan ja den Entschluss gefasst, da muss man was übers Gebet sagen. Nun gibt's ja übers Gebet unendlich viel zu sagen. Ich glaube, es gibt im christlichen Bereich von keinem Thema so viel Literatur und Bücher wie übers Gebet. Und wenn wir die alle zusammentragen würden, könnten wir wahrscheinlich über Jahre jeden Sonntag eine andere Predigt über Gebet hören. Es ist ja auch ein echt komplexes Thema. Und es ist ja eine Bandbreite. Wir lesen selbst in der Bibel eine riesige Spanne. Wir lesen vom Schächer am Kreuz, der damit Jesus Christus gekreuzigt worden ist, der sagt nur, denk an mich. Und Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. In einer Sekunde, zack, Gebetserhörung. Und wir lesen auf der anderen Seite von der bittenden Witwe, die Woche um Woche, Monat um Monat, da dem Richter nachläuft und bettelt, ja, richtig bettelt. Und das braucht ewig, bis sie Erhörung erfindet. Also da haben wir ja schon eine Diskrepanz, was Gebet angeht. Das ist ja riesig, ist ja schon gewaltig. Ja. Wir lesen vom andauernden Gebet, wir lesen, sprich nur ein Wort und du wirst gesund. Und da ist eine riesen Bandbreite, die wir da erleben im Gebet. Ich glaube allerdings, einer der größten Fehler, wenn wir über Gebet sprechen, ist der, dass wir Gebet in eine Schublade stecken. Die Schublade der Erhörung. Beten, Schublade auf, Erhörung raus, Schublade zu. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht das Wesen des Gebets. Und so will ich heute Morgen mit euch mal ein klein bisschen hineingehen und das Wesen des Gebets betrachten. Und möchte da einfach mal anfangen, einige Zitate, die ich so gesammelt habe, über Gebet mit euch auszuteilen. John Henry Newman, ein englischer Theologe, hat vor 100 Jahren gesagt, und das kennen wir alle, dieses Wort, Gebet ist Atemholen der Seele. Haben wir alle schon gehört. Ja? Dann hat Bogumil Golz, ein westpreußischer Dichter, gesagt, das Gebet hat keinen Stil, keine gegebene feste Form, es soll frei aus der Seele herausgehen, wie Schmerz und Klage, wie Liebe und Leidenschaft. Gerhard von Mutius, 1872 bis 1934, war deutscher Diplomat und der hat gesagt, um tiefstes Ruhen und Schweigen, diese letzte Stille wirbt jedes Gebet. Also Ruhe, Schweigen, Gebet passt oft so bei uns gar nicht so zusammen. Ein US-amerikanischer Geistlicher und Schriftsteller, der Ralph Waldo Emerson, hat gesagt, sobald der Mensch eins ist mit Gott, bittet er um nichts. Dann sieht er, dass jedes Tun Gebet ist. Auch mal interessant. Der Mitbegründer neben Franziskus vom italienischen Franziskusorden, Bonaventura, hat gesagt, durch das andächtigste Gebet gewinnt der Mensch an jedem Tag mehr, als die ganze Welt wert ist. Durch das andächtige Gebet gewinnt der Mensch an jedem Tag mehr, als die ganze Welt wert ist. Ja. Und ein deutsches Sprichwort sagt, wer das Gebet flieht, der flieht das Gute überhaupt. Es erinnert mich an eine Geschichte von dem kleinen Dorf, in dem mein Vater geboren ist, Neuhaus am Klausenbach, im Dreiländereck Österreich, Ungarn, damals Jugoslawien, also ganz kleines Dorf. Und da kam ein Mann und hat in der Kneipe hat er gesprochen, dass es Gott nicht gibt. Und das ganze Dorf war da und hat ihm zugehört. Und dann sagt er, ich biete jemand 1.000 Schilling, und das war damals ein Vermögen, das war mehr, als man im Monat verdient hat, demjenigen, der mir verspricht, dass er sein Leben lang nicht mehr betet. Und da stand einer der Armen aus dem Dorf aus, das ganze Dorf war arm, aber einer der Ärmsten, sagt, mach ich. Da hat er die 1.000 Schilling gekriegt. Ein Tag später kam er, und der war wieder da am Reden und sagt, möchte das Geld zurückgeben. Ich habe drüber nachgedacht, ein ganzes Leben nicht mehr beten, das ist unmöglich, das geht ja gar nicht. Ja? Sogar von Shakespeare ist etwas übers Gebet bekannt. Er schreibt nämlich, es gibt der Tröstung keine als das Gebet. Ein rein Gebet steigt auf zum Himmel und es dringt hinein, kommt's nur aus reiner Brust. Und Friedrich Rückert, ein deutscher Dichter und Lyriker, der viel aus dem Hebräischen übersetzt hat, der schreibt zum Gebet, es sollen ein Gebet der Worte nicht allein, es sollen ein Gebet auch die Gedanken sein. Also nicht nur reden. Auch ein deutscher Dichter, Publizist und Pädagoge, der Joe Baul, schreibt, das Gebet macht rein. Es ist eine Selbstpredigt. Ja, so wenn du mal wirklich nicht zum Gottesdienst kannst, dann bete, dann hast du deine eigene Predigt. Ja? So, und dann haben wir von Martin Luther, wer das ist, brauche ich euch nicht sagen, ne? Der schreibt, gleich habe ich gleich mal 3 Zitate rausgesucht, durch das Anrufen und Bitten wird der Name Gottes geehrt und nützlich gebraucht. Und er schreibt, Fürbitten heißt, jemanden einen Engel senden. Oder er schreibt, ohne Glauben kann ein Gebet kein Gebet sein. Denn wie will der beten, der nicht glaubt, dass bei Gott so viel Güte sei, dass er die Betenden erhören wolle? Ja, dann haben wir Maria Theresa, eine Ordensfrau auch, eine Bekannte, und die schreibt, auch 3 Worte habe ich von ihr rausgesucht, das Gebet ist meiner Ansicht nach nichts anderes als ein Gespräch mit einem Freund, mit dem wir oft und gerne allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil er uns liebt. Ein schöner Gedanke. Und sie schreibt auch, bete nicht um leichtere Last, sondern um einen stärkeren Rücken. Oder sie schreibt, wer das Gebet übt, bleibt nicht lange in der Sünde, denn entweder wird er das Gebet oder die Sünde lassen. Gebet und Sünde nebeneinander können nicht bestehen. Auch richtig, ne? Und dann gibt es ja, das kennt ihr, das Gebet des unbekannten Soldaten. Ich lese es euch nochmal vor. Ich bat Gott um Stärke, aber er machte mich schwach, damit ich Bescheidenheit und Demut lerne. Ich erbat seine Hilfe, um große Taten zu vollbringen, aber er machte mich kleinmütig, damit ich gute Taten vollbrachte. Ich bat um Reichtum, um glücklich zu werden, aber er machte mich arm, damit ich weise würde. Ich bat um alle Dinge, damit ich das Leben genießen könne. Er gab mir das Leben, damit ich alle Dinge genießen könne. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat, aber alles, was gut für mich war. Gegen mich selbst wurden alle meine Gebete nicht erhört. Ich bin unter allen Menschen ein gesegneter Mann. Auch drüber nachzudenken. Was sagt die Bibel, was sagt Paulus? Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet. Ja? Und was sagt Jesus selbst zum Gebet? Er sagt, wenn ihr betet, dann sprecht. Und lasst uns gemeinsam aufstehen und sprechen das Vaterunser, das er uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja. Bin ich zu leise? Manchmal. Wie gesagt, wir wollen uns heute mal das Wesen des Gebets anschauen. Und da möchte ich mit euch einen ganz interessanten Vers aus der Bibel betrachten. Finden wir in Offenbarung 3. Dieser Vers wird so selten mit Gebet in Verbindung gebracht, sondern man hat ihn eher immer wieder zitiert, wenn wir Menschen zum Glauben führen wollen. Aber wir werden mal schauen, was da für Gebet drinnen steckt. Da steht's, siehe, Vers 20, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Ja, was hat das jetzt mit Gebet? Ich glaube, dass es in der ganzen Bibel kein klareres Wort gibt zum Thema Gebet als dieses Wort. Weil da steckt so viel drinnen. Ich glaube, es ist so ein Schlüssel, der die Tür zum Raum des Gebets öffnet. Beten ist Jesus einlassen. Beten ist Jesus einlassen. Und wir sehen an diesem Vers eins, das ganz, ganz wichtig ist. Es ist niemals unser Gebet, das Jesus bewegt, sich in Bewegung zu setzen. Jesus hat sich, bevor wir einen Satz gesagt haben, in Bewegung gesetzt. Zu uns. Und er steht vor unserer Tür, und er klopft und das Einzige, was er will, ist, dass wir aufmachen. Also unser Gebet ist immer die Reaktion, die Wirkung davon, dass Jesus anklopft. Wie oft denken wir andersrum? Oh, jetzt müssen wir beten, damit was passiert. Total falsch gedacht. Und mit diesem falschen Denken räumt dieser Vers auf. Es ist alles passiert, was nötig ist. Für dich und für mich. Für deinen Nachbarn, für deinen Arbeitskollegen, für uns alle. Ist alles schon passiert. Jesus steht da und klopft einfach und sagt, mach doch mal die Tür auf. Merkt ihr, dass das ein ganz anderes Rangehen sagt? Da wird uns jetzt auch dieses Jesaja-Wort aus Jesaja 65, 24 plötzlich ganz anders deutlich, wenn er prophetisch sagt, ehe sie rufen, werde ich antworten. Weil Jesus sich schon lang in Bewegung gesetzt hat, weil er schon lange dasteht und klopft. Und jetzt sind unsere Gebete nur dazu da, die schon vorhandene, die schon geschenkte Gabe in Empfang zu nehmen. Und wie oft denken wir, oh, wir haben zu wenig gebettelt. Ja? Na, es ist ja alles da. Lass uns nochmal das erste Zitat, das ich gelesen habe, das uns ja allen so bekannt ist, betrachten. Gebet ist Atemholen der Seele. Darf ich dich fragen, was ist schwieriger, zu atmen oder die Luft anzuhalten? Die Luft anzuhalten ist schwierig. Atmen können wir Jahre, Jahrzehnte lang, ja? Aber Luft anhalten, die Besten schaffen es, glaube ich, 6-7 Minuten, aber ich schaff's, glaube ich, 30 Sekunden oder so. Ja? Das ist viel schwieriger. Die Luft, die uns umgibt, unseren Körper umgibt, die versucht von allen Seiten auf uns einzudringen. Und ich brauche gar nichts tun, als zu atmen. Und das Schöne ist, ich brauche mich auch nicht hinstellen und sagen, Gerd, atme jetzt. Das macht doch mein Körper ganz automatisch. Ja, so. Unsere Lungen öffnen wir, die Luft fließt in uns hinein, bewirkt in unserem Körper, dass das Blut mit Sauerstoff gesättigt ist, dass alles funktioniert in unserem Körper, das Herz schlagen kann, das Hirn denkt und so weiter. Die Luft umgibt uns also von allen Seiten. Wer umgibt uns noch von allen Seiten? So, merkt ihr, auf was ich mit diesem Vergleich hinaus will? Was brauchen wir? Einfach sagen, Jesus, wir atmen ihn ein, sozusagen. Ich will das jetzt nicht klein machen, ja, wenn ich sage, wir atmen Jesus ein. Nee, aber ihr versteht, auf was ich hinaus will. Er umgibt uns von allen Seiten. Wir brauchen nur unsere Seele öffnen. Und so ist das Gebet sozusagen unser Organ, in dem wir Jesus und sein Wirken und seine Kraft und sein Wesen in uns aufnehmen. Da steht jetzt also weiter in der Offenbarung, wenn jemand die Tür auftut, will ich eintreten. Achte genau auf jedes Wort. Es ist also nicht unser Gebet, dass Jesus in die Seele einzieht. Es ist auch nicht unser Gebet, dass Jesus bei uns eintritt. Er steht davor und er klopft schon an und das ist schon längst sein Wunsch, bei uns einzukehren. Pia, wenn ich dich besuche, muss ich dringend mal machen, ja? So. Und dann klingel. Dann sagst du doch ganz bestimmt zu André, oh, der Gerhard, lass uns mal so tun, als wenn wir nicht da sind.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Ja? Nee, du machst die Tür auf und dann wirst du wahrscheinlich sagen, komm rein. Ja? So. Und dann bin ich bei dir und dann wirst du wahrscheinlich, weil du ja höflich bist, nicht sagen, Gerhard, magst dich mal hersetzen, ich will dir alle meine Sorgen sagen. Nee, du wirst dich ganz normal mit mir unterhalten. Wie geht's dir, wie geht's uns? So, wie man das halt macht. Ja? So, und daraus entsteht etwas, ich lerne dich kennen, du lernst mich kennen. So, und jetzt lassen wir Jesus ein. Was entsteht daraus? Ich lerne ihn kennen, er lernt mich kennen. Na, er kennt mich ja sowieso schon. Das ist ja das Wunder. Aber ich lerne ihn kennen. Da unterhalten wir uns. Was sind denn so deine Wünsche? Was ist denn, was du gerne hast? Vielleicht frage ich sogar, was isst du denn gerne? Und dann koche ich das Lieblingsessen. Ich kann ja auch sagen, was ich koche, wenn du mich mal, was ich gerne esse, wenn du mich mal einladen willst. Ja? Wir laden also Jesus ein, so wie die Luft. Und dann steht da in Offenbarung etwas Wunderschönes und er wird das Mahl mit uns halten. Gemeinschaft ist schön, aber Gemeinschaft beim Essen ist noch etwas, ja, lass mich sagen, Intimeres, Schöneres. Das Zwischenmenschliche wird einfach nochmal gestärkt. Gibt's auch bei Geschäftsessen. Gute Abschlüsse habe ich schon oft mal beim Geschäftsessen gemacht. Du vielleicht auch, Güte, oder so, ja? Ja, man ist in entspannter Atmosphäre zusammen, freut sich über das leckere Steak und, ja, dann kommt's einfach. Ja? So, er sagt, Jesus sagt, und ich will das Mahl halten. Deswegen sagen wir auch beim Abendmahl, das wir heute noch feiern, es ist ein Gemeinschaftsmahl. Jesus kommt, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Das ist, was sich Gott über das Gebet gedacht hat. Er hat sich nicht über das Gebet gedacht, ich höre jetzt mal 5 Minuten am Tag zu, wie du deine Sorgen und Bitten mir erzählst, sondern er hat sich über das Gebet gedacht, ich nehme mir Zeit, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Das ist das eigentliche, wahre Wesen des Gebets. So, brauche ich dafür Kraft, die Türe aufzutun und sagen, Jesus, komm? Das schafft der Kraftloseste. Und genau so hat Gott das eingerichtet. Gemeinschaft mit ihm, dieses Gebet mit ihm, schafft der Kraftloseste. Du brauchst dich nur hinzusetzen und sagen, ganz entspannt, Jesus, komm rein. Seufzt vielleicht noch, weil eine schwere Woche hattest. Und dann kommt er und dann setzt er sich neben dich. Und dann sagt, du schaust ziemlich geschafft aus, ne? Und dann fragt er. Er fragt Andreas, was war denn die Woche? Was ist denn nicht so gut gewesen? Und dann darf ich ihm meine Wünsche erzählen. Und sagen, ja, weißt du, ich habe wirklich Stress auf der Arbeit. Ja. Und dann fragt er, Andreas, darf ich dir helfen bei deinem Stress? Merkt ihr? Das ist jetzt nicht mehr Betteln, das ist Austauschen. Das ist eine Sache des Willens, ob ich Gott in meine Not hineinlassen will. Und das ist die einzige und grundlegendste Frage des Gebetes. Will ich Gott meine Nöte teilen? Wir sind es so angelegt, erstmal gerade wir Männer, erstmal Ärmeln hoch, das schaffen wir. Na? So. Und ich weiß, dass ihr Frauen uns dafür liebt, wenn wir was bewegen und schaffen. So einen faulen Kerle, den schmeißt man raus, den will keiner haben, ne? So, und deswegen, weil wir euch auch lieben, krempeln wir die Ärmeln hoch. Ja? Aber darum geht's beim Gebet nicht, die Ärmel nochmal doller hochzukrempeln. Ich erinnere mich an die Geschichte, die das Volk Israel in der Wüste erlebt hat. Wieder mal, zum 10. Mal, fangen sie an zu murren. Da war eine Leiterschaft, die Gott gebraucht hat, sie aus der Sklaverei rauszuführen. Und immer gab es irgendwas auszusetzen. Wir haben ja immer was auszusetzen. Ne? Ich war mal auf einer großen Jahresendfeier von einer Firma, die ich vertreten habe, im Sauerlandstern eingeladen. Und da gab es ein Menü, ein Hummer, und. Also das Beste vom Besten zu essen. Und ich hatte einen Kollegen mit dabei, der mich gefragt hat, ob ich ihn mitnehme. Ja, mal hat er das ganz toll umschrieben, hat gesagt, ja, dann sparen wir Benzin und so. In Wirklichkeit wusste, dass sein Auto Schrott ist und er Angst hatte, die 500 Kilometer würde das nicht mehr durchhalten. Aber anyhow, natürlich, ich habe ihn mitgenommen. Und der war der Erste, der sich beschwert hat, wie, wir kriegen nur einen halben Hummer. Der Firma geht's wohl schlecht, ich hätte gern ganzen. Selbst nichts auf der Naht, aber protestieren. Das ist so in uns Menschen drinnen, ne? Wenn wir schimpfen können oder unzufrieden sein können, dann lassen wir das auch so richtig raus, ja? So. Und das Volk Israel hat das auch. Der Mose hat sie aus der Sklaverei geführt, aber die haben wieder mal geschimpft. Und dann sendet Gott mitten in das Lager, mitten unter Millionen von Menschen, giftige Schlangen. Und was hat so eine giftige Schlange, wenn sie sich bedroht fühlt? Die beißt. Und die Menschen sind gestorben. Und dann sagt der Gott zu Mose, richte eine Schlange, eine kupferne Schlange auf und jeder, der da hinschaut, wird augenblicklich gesund. Und Mose richtet diese eherne Schlange auf und was mich daran interessiert, ist, wir brauchen nichts tun, eine eigene Leistung. Wenn Gott gesagt hätte, jeder, der zu diesem Kreuz hinrobbt und noch dieses Kreuz oder die Schlange berühren kann, das wäre wieder eigene Leistung gewesen. Nee, einfach nur, es reicht hingucken. Und wenn die in einem Kilometer stand und du die nur noch so klein gesehen hast, das war hingucken. Und augenblicklich warst du heil. Das ist hingucken auf Jesus. Das ist Gebet. Wir gucken auf Jesus. Wir schauen hin. Dann entdecke ich in der Heiligen Schrift die Geschichte, die wir alle kennen, schon aus der Sonntagsschule gehört. Der gichtkranke Mann und seine vier Freunde. Das ist schön, wenn man Freunde hat, ne? Und sie sagen, wir haben gehört, Jesus heilt. Komm, wir bringen dich da mal hin. Ja? Und dann gehen sie hin und kommen nicht ins Haus rein. Ist ja klar. Wenn so viele Leute geheilt werden wollen und Jesus sehen, dann kommt keiner ins Haus. Also klettern sie aufs Dach und decken das Dach ab. Ich hätte mich ja geschämt, dem anderen sein Haus kaputt zu machen. Aber die haben da überhaupt keinen Skrupel gehabt und haben das Dach abgedeckt und lassen den vor die Füße. Und was passiert dann? Der da hat sich vielleicht sogar geschämt, dass seine Freunde das Dach kaputt gemacht haben. Dieser Kranke, hat der irgendetwas gesagt? Wir lesen in keinem der Evangelien, dass dieser Kranke auch nur ein Wort gesagt hat. Der lag da einfach da und hat wahrscheinlich gesagt, wenn ich in Erdboden versinken kann, würde ich das jetzt gerne tun. Ja? Und Jesus schaut ihn an. Und was wollte der Mann eigentlich? Eigentlich wollte er geheilt werden von seinem Gicht. Gicht kann so grausam sein, so schmerzhaft sein. Und Jesus guckt ihn an und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das Wesen des Gebets, wenn es nicht darauf basiert, auf Bitteln und Betteln und was will ich. Das Wesen des Gebets, wenn es auf Gemeinschaft basiert. Und du dich mit Gott austauscht, was er möchte, auch für dein Leben, ist ganz was anderes. Das sieht Jesus tiefer. Das jüdische Gesetz hat ja oft gesagt, Sünde kommt durch. Punkt, Punkt, Punkt. Wir entdecken das an der Frage, wo sie Jesus gefragt haben, ja, dieser Blinde hier, wer hat denn gesündigt? Er oder seine Eltern? Muss ja einen Grund geben, dass der blind ist. Oder wir entdecken es an den Freunden von Hiob, wo sie sagen, ja, nun gib doch endlich mal zu, dass du gesündigt hast, sonst kann da nie was passieren. Ja? Das war das Denken und Wesen im Alten Testament in Israel. Und so denke ich, dass auch dieser gichtbrüchige Mann oft über sein Leben nachgedacht hat und vielleicht gedacht hat, wo ist denn Sünde, wie kann mir denn vergeben werden? Und Jesus sieht die wichtigere Not in ihm. Und fängt an, da zu heilen. Und sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Und jetzt, wo alle protestieren und sagen, wie kann denn Jesus das sagen? Sagt er, was ist denn leichter? Zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder steh auf und geh nach Hause. Und er sagt, und ich sag dir eins, steh auf und in dein Bett. Wie oft haben wir gedacht, warum erhört Gott mein Gebet nicht? Vielleicht hat er deine Gebete schon längst erhört, aber er hat erst die wichtigeren Dinge genommen. Mein Bruder ist vor Gott davongelaufen. Christliches Elternhaus, Papa Pfarrer und dann einfach mal abgehauen. Auf seinem Weg abzuhauen, hat er noch einen Zigarettenautomaten geplündert, damit er ein bisschen Kleingeld und genug zu rauchen hatte. Und dann ab wollte er ans andere Ende von Österreich. und hat auf dem Weg dorthin einen Autounfall und stürzt mit seinem Käfer 17 Meter die Felsen runter. Und die Polizei hat hinterher gesagt, man hat nur noch an dem Chrom-Einfahrtring gesehen, dass das überhaupt ein VW war. So kaputt war das Auto. Und er hatte die Gnade, dass er während dem Fall aus dem Auto rausgeschleudert wurde, kein Gurt anhatte und einfach so runtergefallen ist und lag dann da unten, komplette linke Seite gelähmt, Schienbeinbruch, Oberschenkelbruch, Rippen gebrochen auf der linken Seite, Schulterbein, Jochbein, Hand, alles gebrochen und schafft es in diesem Schock, diese 17 Meter da hoch zu gehen, zu klettern wieder und sich an den Straßenrand zu setzen und zu winken und hat einen Autofahrer gesehen, hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Und das, was passiert ist, ist, er wurde wieder geheilt, aber seine linke Hand ist gelähmt und er kann die Finger nur noch so beugen, mehr nicht. Und er hat viele, viele Jahre, hat er gebetet, Gott, du hast mich doch wieder hergestellt. Und er hat eins gesagt, als ich da unten neben meinem Auto lag, wusste ich, das ist meine letzte Chance, zu Gott umzukehren. Und er hat da unten, so verletzt wie er war, sein Leben Jesus gegeben. Ist dann hoch und dann hat er angefangen, über Jahre zu beten, dass Gott seine Hand hält. Und es ist nichts passiert. Und eines Tages, als dieser Moment kam, von dem ich die ganze Zeit predige, als er nicht mehr gebettelt hat, als er gesagt hat, Jesus, du bist doch mein Freund, willst du mir nicht erzählen, warum? Er sagt, Jesus, damit du immer an meine Gnade denkst. Die größere Gnade war doch, dass du und deine Seele errettet sind. Stört dich diese Hand? Nee, sagt er, weißt du, ich habe mittlerweile gelernt, gut damit umzugehen, macht alles mit seiner gelähmten Hand. Sagt Jesus, also, dann lass dir an meiner Gnade genügen und denk dran, wie ich mich deiner erbarmt habe. Merkt ihr, das ist das Wesen des Gebets. Gott handelt mit uns nach Wichtigkeit. Gott sagt, was ist denn für dich wirklich wichtig? Und das will ich dir geben. Nicht das, was wir uns immer einräumen. So der Gichtbrüchige, deine Sünden sind dir vergeben. Das Gebet geht tiefer, als unsere Worte an Tiefe gewinnen können. Es geht in unsere Seele. Und bevor wir etwas in Worte kleiden können, lebt das Gebet schon in unserer Seele, wie ein stummer Schrei. Ja? Und wenn wir geschrien haben zu Gott, kommt es in uns wieder zurück und wartet darauf, wartet, dass wir Antwort kriegen. Das Gebet ist also wie ein Gemütszustand in unserem Herzen. Und es zeigt im Tiefsten auf, was für eine Herzenshaltung wir gegenüber Gott haben. Sind wir nur die, die empfangen wollen? Ich erinnere mich an eine Geschichte von Søren Kierkegaard, der berichtet von einem armen Schuster in Norwegen. Und wie er Gott immer gebetet hat, das und das und das und das. Und eines Tages spricht Gott zu ihm und sagt, du, ich gebe dir ja gerne, das hast du ja die letzten Jahre gemerkt. Aber glaubst du nicht, dass ich mehr sein will als dein Bäcker, dein Schneider, dein Schuster? Und da hat er gemerkt, wie egoistisch seine Gebete waren. Da hat er angefangen, Gott, ich will dich froh machen, ich will dich erkennen. Und dann sagt Gott, und dann sollst du ein Wesen von mir erkennen, dass ich einer bin, der gerne gibt. Und so hat er das Gleiche erfahren, aber mit einer anderen Herzenshaltung. Was ist jetzt die Beschaffenheit unseres Herzens, die Gott quasi, wenn man das so ausdrücken möchte, als Gebet anerkennt? Ich will nur zwei Dinge nennen. Die erste Herzenshaltung in uns ist Hilflosigkeit. Wenn wir nicht hilflos sind, beten wir nämlich nicht, oder? Dann sind wir bei dem Thema von vorhin, schaffe ich doch alleine. Hilflosigkeit ist das erste und sicherste Zeichen eines betenden Herzens. Und ich glaube, dass Gott das Gebet speziell für die Hilflosen eingerichtet hat. Denn das ist manchmal ihre letzte Chance, ihre letzte Hilfe. Wenn sich alle Menschen von dir abwenden, du keinen mehr hast, da hast du noch das Gebet. Und du gehst zu Gott und dann merkst du, er wendet sich nicht von dir ab. Der letzte Ausweg der Hilflosen. Und trotzdem versuchen wir immer alles andere, bevor wir beten. Wie viel tauschen wir uns über Gesundheitstipps aus? Und was der beste Arzt ist? Und wenn alles nichts geholfen hat, beten wir. Ja, oder? Immer wieder entdecken wir wollen selbst. Schaut mal. Eine Mama, die ein neugeborenes Baby auf dem Arm hat. Wie kann denn das Baby sich ausdrücken? Sagt jetzt das Baby, Mama, jetzt habe ich dir zum dritten Mal gesagt, dass ich Hunger habe und die Windeln sind auch voll. Ja, eine Mama merkt das am Schreien. Und eine gute Mama merkt das auch schon, bevor das Baby schreit. Glaubt ihr, dass Gott, unser Vater im Himmel, das nicht merkt, wenn wir die Windeln mal wieder gestrichen voll haben? Wenn wir Hunger haben? Wenn unsere Sehnsüchte nicht gestillt werden? Ne, Mama weiß es, unser Papa im Himmel weiß es auch. Hilflosigkeit, aber wir müssen sie zugeben. Ein Baby hat kein Problem zu sagen, ich bin hilflos. Der zweite Punkt ist Glauben. Und jetzt fängt's an, ernst zu werden. Ja, oh, hui. Hebräer 11, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ja, ohne Glauben gibt's eigentlich kein Gebet. Denn wenn ich nicht glaube, dann mag die Hilflosigkeit noch so groß sein, wenn da nicht irgendwo im Hinterstübchen, im Unbewussten oder sonst wo etwas ist an Glauben. Hab schon mal gehört, das Gebet hilft, also bete ich jetzt. Dann bete ich nicht. Und so merken wir, dass Hilflosigkeit und Glaube so eine Verbindung eingehen. Ohne Glaube ist Hilflosigkeit nur ein Schrei in der Nacht. Ein Schrei von einem Baby. Ich bin so froh, dass Gott, auch wenn wir jetzt erstmal keinen Glauben haben, unseren Schrei hört. Und auch unsere Hilflosigkeit beachtet. Aber im Glauben zu wachsen, mit Jesus zu wachsen, mit ihm intensivere Gemeinschaft haben, heißt, dieses beide zusammen, meine Hilflosigkeit zuzugeben und ihn zu bitten, meinen Glauben zu vermehren. Was sagt der Soldat, der zu Jesus kommt und sagt, heil doch meine Tochter? Glaube hilft meinen Unglauben. Ja. Ich glaube hilft meinen Unglauben. Ist das die Jahreslosung der Müllhammer? Ja. Ich glaube hilft meinen Unglauben. Matthäus 11, 21, 22. Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich auf und wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Und alles, was ihr bitten werdet im Gebet, glaubet, und ihr werdet's empfangen. Johannes 11, Vers 40. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Matthäus 8, Vers 13. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Jakobus 1, Vers 6. Aber er bitte und er zweifle nicht. Kennen wir doch alle diese Bibelstellen. Das Wesen des Glaubens ist aber dasselbe wie das Wesen des Gebets. Es ist ein tiefer Herzenswunsch zu Jesus, in seine Nähe zu kommen. Jesus sagt in Johannes 6, 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und genau das taten die Menschen. Sie sind einfach zu Jesus gekommen. Und sie kamen und breiteten ihre Not vor Jesus aus. Und vertrauten ihm, dass er sich kümmert. So, was heißt das jetzt für uns? Heißt das jetzt, uns noch stärker wieder am Riemen zu reißen und zu sagen, irgendwie müssen wir Glauben einüben? Nein, heißt das nicht. Das heißt einfach, dass wir uns heute Morgen neu aufmachen, um zu ihm zu kommen. Mehr nicht. Und wenn du gar keinen Glauben hast, dann ruf, Herr, hilf meinen Unglauben. Aber ich mache mich jetzt auf in deine Gegenwart, in deine Nähe. Und das Einzige, was uns jetzt überbleibt, ist, dass wir den Willen haben, aufzubrechen. Zu sagen, Jesus, ich komme, da bin ich, hilflos, nackt, bloß. Und ich vertraue dir, dass du Glauben in mir wächst. Das ist Gebet, das ist das Wesen des Gebets. Und alles andere über das Gebet folgt dem nach. Amen.